SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Sabine Hackländer. Ein Mord aus Frustration über die Corona-Maßnahmen. Darum ging es heute beim Prozess am Landgericht in Bad Kreuznach ein letztes Mal, bevor dann am Morgen das Urteil fiel. Das lautet nun lebenslang für den 50-jährigen Ida Obersteiner, der einen jungen Mann erschoss, weil dieser auf die Einhaltung der Maskenpflicht bestanden hatte. Golo Schlenk berichtet.
Das Landgericht Bad Kreuznach stellte, anders als von der Staatsanwaltschaft gefordert, keine besondere Schwere der Schuld fest. Nach einem halben Jahr Prozessdauer war das Gericht aber überzeugt, dass der 50-jährige Mario N. im September vergangenen Jahres einen 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter erschossen hat. Der Täter habe damit ein Zeichen setzen wollen gegen die aus seiner Sicht ungerechtfertigten Corona-Maßnahmen. Das spätere Opfer hatte ihn beim erstmaligen Betreten der Tankstelle aufgefordert, die Corona-Maske aufzuziehen. Das, so die Vorsitzende Richterin, habe ihn so verärgert, dass er kurze Zeit später zurückkehrte, diesmal bewaffnet und mit Corona-Maske. Er provozierte den Mitarbeiter, indem er unmittelbar vor ihm die Maske herunterzog. Nach kurzem Wortwechsel schoss Mario N. dem 20-Jährigen in den Kopf. Obwohl er bei der Tat etwa 2 Promille Alkohol im Blut hatte, war nach Überzeugung des Gerichts die Schuldfähigkeit nicht beeinträchtigt.
Und wir schauen nach Berlin. Es ist ein hohes Klagelied, das Unternehmerinnen und Unternehmer heute beim traditionellen Arbeitgebertag anstimmen. Denn die Sorgen sind tatsächlich groß. Lieferprobleme, Energieknappheit, Fachkräftemangel und eine drohende Rezession. Genug Gesprächsstoff also, auch für den Kanzler, der heute ebenso wie mehrere Minister und der Oppositionsführer zu Wort kam. Scholz ging heute allerdings zunächst mal auf den Ukraine-Krieg ein. Aus Berlin, Lothar Lenz.
Olaf Scholz verglich die internationale Solidarität mit der Ukraine mit der Berliner Luftbrücke 1948. Damals hatte die sowjetische Besatzungsmacht alle Verbindungswege nach West-Berlin blockiert. Amerikaner, Briten und andere Alliierte versorgten ihre Garnisonen und die Zivilbevölkerung West-Berlins daraufhin mehr als ein Jahr lang aus der Luft mit Lebensmitteln, Kohle und anderen Gütern. So wie West-Berlin damals als Symbol der Freiheit gegolten habe, müsse heute die Ukraine vor der Aggression Putins geschützt werden, sagte der Bundeskanzler.
Die freiheitliche Welt hat West-Berlin nicht preisgegeben, weil sie sich damit selbst preisgegeben hätte. Und so können und dürfen wir die Ukraine heute nicht preisgeben.
Der Deutsche Arbeitgebertag findet in diesem Jahr am ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof statt, der seinerzeit Hauptlandeplatz für die Luftbrücke der Alliierten war. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagte der Bundesregierung breite Unterstützung zu. Allerdings wünschten sich die Unternehmen in Deutschland weniger Bürokratie und dringende Reformen bei der Sozialpolitik, sagte Dulger.
Der Bundeskanzler hat derweil mit Blick auf die Ukraine noch eine andere große Baustelle, denn die Debatte um Waffenlieferungen reißt nicht ab. Auch in der Ampel nicht, obwohl Kanzler Scholz doch gestern erneut die offizielle Regierungslinie bekräftigt hatte, die da lautet, keine deutschen Alleingänge bei der Lieferung westlicher Kampfpanzer an die Ukraine. Das aber schreckt weder grüne noch sozialdemokratische Spitzenpolitiker ab, sich gegenteilig oder zumindest mit einem leicht anderen Zungenschlag zu äußern. Kai Küstner berichtet.
Wir sollten so schnell wie möglich Leopard-Kampfpanzer liefern, um zu verhindern, dass ukrainische Soldaten unnötig sterben, fordert der Grünen-Politiker Anton Hofreiter im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern. Ganz so eindeutig formuliert es Michael Roth von der SPD nicht. Der sagt aber auch, die Verabredung westlicher Bündnispartner der Ukraine, keine Kampf- und Schützenpanzer zu schicken, sei ja nicht in Stein gemeißelt. Ganz ähnlich hört sich das bei Grünen-Chef Omid Nuripur an, der in den ARD-Tagesthemen dafür warb, weniger über einzelne Waffensysteme zu reden, aber dafür schnell mit den Partnern darüber, was die Ukraine braucht. Nicht überzeugt von diesen Argumenten war, ist und bleibt der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner, der ganz und gar nicht findet, dass Deutschland in dieser Frage voranschreiten und versuchen sollte, die Partner von der Notwendigkeit von Kampfpanzerlieferungen zu überzeugen. Kein Geheimnis ist, dass es innerhalb der Bundesregierung einige gibt, die sich ein deutlich forscheres deutsches Vorgehen wünschen. Doch derjenige, auf den es am Ende ankommt, ist Bundeskanzler Olaf Scholz.
Und da gibt es jetzt noch einen Konfliktherd, der nun offenbar erneut heftig ausgebrochen ist. Der Streit zwischen Aserbaidschan und Armenien um die Grenzregion Bergkarabach. Seit gestern soll dort wieder schwer gekämpft werden. Von Dutzenden Toten ist bereits die Rede. Marta Wilczynski berichtet.
Mindestens 49 Menschen sollen auf armenischer Seite ums Leben gekommen sein. Diese Bilanz zog der Premierminister Armeniens Nikol Paschinyan in einer Ansprache vor dem Parlament. Er sagte, dass es auch am Morgen noch vereinzelte Angriffe von Seiten Aserbaidschans gegeben habe. Nun würden Maßnahmen zur Stabilisierung der Lage ausgearbeitet, unter anderem mit Hilfe Russlands, das bereits im Herbst 2020 ein Waffenstillstandsabkommen zwischen den Konfliktparteien vermittelt hatte. In einer offiziellen Mitteilung des russischen Außenministeriums hieß es, man stehe in engem Kontakt mit Baku und Jerewan und rechne damit, dass ein nun erneut beschlossener Waffenstillstand in vollem Umfang durchgesetzt werde.
Es tut sich was bei den Impfstoffherstellern und das ist gut so angesichts einer befürchteten neuen Corona-Welle im Herbst, findet jedenfalls Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Er hat heute die EMA-Entscheidung für einen weiteren an aktuellen Virusvarianten angepassten Corona-Impfstoff begrüßt und den schnellen Einsatz dieser angepassten Vakzine auch in Deutschland angekündigt. Dietrich Karl Meurer.
Wir haben jetzt mehrere hervorragend wirksame Impfstoffe, um die Herbstwelle zu bekämpfen. Diese Einschätzung machte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Rande eines Besuchs in Israel. Und weiter, geeignet seien dafür sowohl die kürzlich zugelassenen an die Coronavirus-Variante BA.1 angepassten Vakzine als auch der BA.5-Impfstoff. Der Bundesgesundheitsminister sagte, jetzt könnten die Mittel auch in Deutschland eingesetzt werden. Dafür gelte bereits die aktuelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO, die Ende der Woche erneut darüber beraten werde. Anfang des Monats hatte die Europäische Zulassungsbehörde an die Virusvariante BA.1 angepasste Impfstoffe zugelassen. Gestern gab es von der EMA grünes Licht auch für ein an die Unterlinien BA.4 und BA.5 angepasstes Vakzin der Hersteller BioNTech und Pfizer. Die Zulassung erfolgte wegen der Aktualität, obwohl noch keine abgeschlossenen klinischen Studien vorliegen. Gemäß Daten aus Stichproben verursachen die Virusvarianten BA.4 und BA.5 derzeit nahezu alle Corona-Infektionen in Deutschland.
Fokus Südwest.
Es ist eine durchaus spannende Fragestellung. Kann eine Umweltorganisation ein Unternehmen per Gerichtsentscheid zwingen, seinen Betrieb klimagerecht umzubauen? Das jedenfalls wollte die Deutsche Umwelthilfe erreichen mit einer Klage gegen den Autobauer Mercedes-Benz. Sinn und Zweck der Aktion: Bis 2030 solle Mercedes aus der Produktion herkömmlicher Verbrenner aussteigen. Heute nun fiel vor dem Landgericht Stuttgart das Urteil. Niederlage für die Umwelthilfe, aufatmen bei Mercedes-Benz. Die Klage wurde abgewiesen. Martin Thiel mit den Einzelheiten.
In der Begründung heißt es, es sei Sache des Gesetzgebers zu entscheiden, welche Maßnahmen zur Einhaltung des Klimaschutzes ergriffen werden. Dies könne durch eine Individualklage vor einem Zivilgericht nicht vorweggenommen werden. Mit ihrer Klage hatten die Umweltschützer einen klimagerechten Umbau des Autobauers gefordert. Der Bundesgeschäftsführer der DUH kündigte nach dem Urteil an, in die nächste Instanz vor das Oberlandesgericht Stuttgart zu ziehen. Mercedes-Benz dagegen begrüßte die Entscheidung und sieht sich in seiner Rechtsauffassung bestätigt. Gesetzliche Vorgaben zu erlassen, sei ausschließlich Aufgabe des Gesetzgebers, nicht der Gerichte.
Lob und Kritik gibt es derzeit am 7-Punkte-Plan des Landes Rheinland-Pfalz zur Verbesserung des Hochwasserschutzes. Die Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand, tut gleich beides. Sie lobt die geplanten Verbesserungen, wie die am Frühwarnsystem durch ein dichteres Pegelmessnetz und die Neuerungen bei den Baugenehmigungen. Und sie kritisiert an anderer Stelle zum Beispiel, dass die Kreise und Kommunen im Katastrophenfall weiterhin alle Entscheidungen selbst treffen sollen. Sie wünscht sich bei großen Katastrophen wie der Flut an der Ahr, dass das Innenministerium den Einsatz koordiniert. Cornelia Weigand.
Der örtliche Katastrophenschutz auf Gemeinde- und auf Kreisebene, das reicht nicht aus. Also das, was wir letztes Jahr hatten, wo wir 2 Bundesländer, 4 Landkreise und unzählige Verbands- und Ortsgemeinden betroffen hatten, das muss dann automatisch auch auf eine andere Ebene und muss dann nochmal anders beobachtet werden. Und da sind wir erst am Anfang, aber auch diese Diskussion ist losgetreten.
Und sonst so?
Danke an den großartigen Matthias Döpfner. Ob diese überschwängliche Huldigung dem langjährigen Chef des Axel Springer Verlags gefällt, dürfte allerdings zweifelhaft sein. Sie kommt nämlich von eher zweifelhafter Adresse, vom amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump. Grund für die Schwärmerei für einen in US-Kreisen nicht wirklich bekannten europäischen Verlagschef ist eine von der Washington Post kürzlich geleakte E-Mail Döpfners an seine Mitarbeiter kurz vor der Präsidentschaftswahl 2020. Darin schrieb Döpfner: Wollen wir alle am 3. November morgens eine Stunde in uns gehen und beten, dass Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird? Darauf nun also diese Woche Trumps Antwort auf der eigenen Social-Media-Plattform Truth Social. Zitat: Die gute Nachricht ist, wir haben gewonnen, mit Abstand. Zitat Ende. Ob das auch der Springer-Verleger und immerhin derzeitige Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger so sieht, wäre interessant zu wissen.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.